Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie schon gesagt, das ist ein toller Anblick, so viele Männer zu sehen. Sonst waren wir immer oben in Maria Rast. Da wäre jetzt die Kirche schon zu klein, glaube ich. Gott ist gut, Halleluja. Und das war eine gute Idee von Peter. Ich war schon im Januar mal hier. Und dann hat er gesagt, mit diesem Mannereinkehrtag so im November, Dezember, ist doch alles schon sehr kalt und dunkel. Wie wäre es denn mal, was im Sommer zu machen? Und das war eine gute Idee, finde ich. Wir sind hier gestern hier angekommen, über den Tegernsee, und es ist eine tolle Landschaft und irgendwie die beste Vorbereitung für so einen Einkehrtag, finde ich. Und ihr habt vielleicht gestaunt, warum ich dieses Bild gewählt habe hier von dem ersten Pascha-Fest in Ägypten. So die Familien und der Mann, die höchstwahrscheinlich gar nicht richtig da waren, die beschützen ihr Haus, ja, durch das Blut Christi. Es ist erstmal das Lamm. Das einjährige männliche Lamm, aber letzten Endes ist ein ganz starker Hinweis auf die Eucharistie, auf Jesus selbst. Und das wollen wir ein bisschen betrachten heute. Ich hoffe, dass es eben nicht zu lang wird und nicht zu theologisch. Ich will ein bisschen Gas geben, dass wir hier durchkommen. Aber wie es ganz so oft ist, und ich denke mir, es ist ein sehr guter Hinweis, dass wir immer wieder auf die Heilige Schrift schauen. Und die Heilige Schrift kann man sehr, sehr gut beschreiben als wie eine Landkarte. So, ich habe das in den USA mal gehört, ist wahrscheinlich eine wahre Begebenheit. Von solchen ersten Familien sind ja viele hier aus deutschsprachigen Bereich gekommen. Um 1850, 70 herum, da ging es hier in Deutschland, war es nicht gut, eine Hungersnot, und nach den Napoleonischen Kriegen ging sie nicht richtig voran. Und da sind viele ausgewandert in die USA. Und da wäre ja fast die USA deutschsprachig geworden durch die vielen deutschsprachigen Auswanderer. So, und aus dieser Zeit gab es dann diese Tracks so Richtung Westen. Und da waren viele Deutsche dabei. Sie haben nämlich Land gesucht. Wir waren bekannt für Landwirtschaft und für Urbar machen von Wäldern, Roden und so weiter. So, die Iren sind in den Städten geblieben. Die sind eher Schauspieler geworden, Sänger und sowas. Und wie gesagt, gibt es auch viele Witze darüber. Wenn du einen irischen Mann suchst, geh in die Kirche oder im Gefängnis. Da steckt er. Also, und die Deutschen haben sich aber sehr, sehr stark über Arbeit definiert, und die haben eigentlich die USA urbar gemacht. Ich möchte nicht so viel darüber sprechen, aber die Zeit vergeht so schnell. Und sie haben sich einen sehr, sehr guten Ruf gemacht, und viele haben gestaunt, wie fromm die Deutschen waren, also Österreicher, die deutschsprachige Auswanderschaft. Ja? Und sie haben zuerst die Kirchen gebaut, und sie haben alle gestaunt. Die sind so gute Handwerker, so gläubig. Wo ist das alles hin? Interessant. So, jedenfalls sind dann meistens die Männer voran. Und dann haben sie einen Brief geschrieben an den Rest der Familie. Kommt nach, hier ist es sicher. Und sie haben ihnen dann genau den Weg beschrieben, wo es lang geht. So, und das ist fast die Heilige Schrift. Jesus ist uns vorangegangen, und er schreibt uns einen Brief, eine Landkarte, eine Wegbeschreibung. Wenn ihr das beachtet, kommt ihr sicher in den Himmel. Ganz einfach. So, und das ist die Heilige Schrift. So, und es fängt an mit Adam und Eva. Da möchte ich anfangen auch. Und mir ist es wichtig, dass wir heute darüber nachdenken. Das Thema lautet ja: Ich aber und mein Haus werden wollen dem Herrn dienen. Das ist von dem Buch Joshua, dieser, kann man sagen, Nachkomme Mose, bei der Ankunft ins gelobte Land. Okay, wollen wir treu bleiben? Was wollen wir hier machen, wenn wir all das Land jetzt in Besitz nehmen? Auch der Reichtum kommt, der Wohlstand. Was machen wir? Und auch die Multikulti, andere Kulturen, andere Völker, andere Religionen. Was machen wir? Okay, werde ich treu bleiben? Und diese Lesungen heute sind wirklich so passend, und das mache ich ganz, ganz oft. Wir nehmen einfach die Lesung vom Tag. Da ist eine Prophetie drin. So, Gott weiß, was er uns sagen möchte an diesem Tag. So, und das ist der Priester, ist der Hauspriester, ist der Leiter, der geistliche Leiter der Familie, der Gemeinde, der Diözese, der Kirche, aber eben auch der Familie, der kleinsten Zelle, der Gesellschaft. So, und das fängt mit Adam an, das erste Ehepaar, kann man sagen. Und Adam, was muss er machen? Auf den Baum aufpassen, der Baum des Lebens. Und er muss den Garten behüten und bebauen, den Tieren und den Pflanzen Namen geben. Also er hat eine Art, ein bisschen Autorität, er ist ein Hüter, er ist ein Betreuer, er ist ein Mentor, so kann man das so sagen. Und wir wissen dann, wie es ausgeht, er wird nicht seiner Aufgabe gerecht. Dieser alte Adam steckt in uns allen drin. Auch ein bisschen, will ich mal sagen, die Angst, ich werde versagen. Ich packe das nicht, vieles klappt nicht in meinem Leben. Und damit kommen Schuldgefühle und Minderwertigkeitskomplexe, Depressionen. Die älteren Männer wissen, wovon ich spreche. Die Jüngeren können sich das gar nicht vorstellen. Sie packen alles mit viel Energie, wird alles weggearbeitet. Aber letzten Endes erwischt das auch immer mehr junge Männer, dass sie in dieser Depression sitzen und nicht mehr richtig rauskommen. So. Also, das ist ein bisschen die Erfahrung von Adam. Ich habe eigentlich eine Aufgabe, kann die nicht erfüllen, versage, so, und jetzt habe ich eine Depression. Die Sühne dafür kennen wir, Adam muss arbeiten. Autsch, das ist für uns auch eine ganz schöne Last. Arbeiten, Geld dran schaffen, Haus bauen, Acker bestellen, Wald betreuen und alles Mögliche, was hier kommt. Gerade in diesen Bergen ist das hier extrem. Da muss man wirklich, wirklich arbeiten, dass hier alles nicht den Hang runtergeht, im wahrsten Sinn des Wortes. So, und das ist eben dann so die Aufgabe für Adam. Und er darf dann sterben. Nach 500 Jahren, schreibt die Bibel, darf er endlich sterben. So, es ist auch eine neue Sicht der Dinge. Wir dürfen sterben. Und was passiert beim Tod? Wir hören auf zu sündigen. Und wir brauchen auch nicht mehr arbeiten. Also unsere Verantwortung, unsere ist vorbei. So, Bewährungsprobe bestanden oder, naja, wir brauchen dann noch ein bisschen Fegefeuer. So, das ist so ein bisschen diese Atmosphäre von Adam. Dann kommt der Abel und der Kain. Und da wissen wir auch, was da passiert ist. Sie bringen alle beide ihr Opfer. Und es ist nicht, dass Gott sagt, Mensch, das ist ja nur kleines Gemüse, das möchte ich nicht. Sondern der Kain, der kommt halbherzig. Es ist eben ein Veganer. er bringt das Gemüse, aber es ist eben so. Und dann sagt Gott, na, Kain, das war noch nichts. Warte mal bis nächstes Jahr, komm nächstes Jahr nochmal wieder. Und er sagt, pass auf, der Teufel steht vor der Schwelle deines Hauses. Besiege ihn, lerne ihn zu besiegen. So, das sind die Laster, die Sünden, die Versuchungen. Ja, so. Und wir wissen auch, was passiert. Er besteht die Prüfung nicht. Er schlägt Abel tot aus Eifersucht. Ja, so, und es beginnt eine Verwirrung, ein Leidensweg der Menschheit. Bis nach Noah, so Noah, die Welt ist so korrupt. Und ich kann mir das so vorstellen, diese Dinosaurier, die hier da rumlaufen, kleine Gehirne, fette Bäuche, lange Schwänze, ja, also alles ist irgendwie verkorkst und verwirrt und korrupt. Und was macht Gott? Er schickt die Sintflut. So, Noah überlebt mit der Arche, ein Bild für die Kirche, aber es ist eine Großfamilie. Er und seine Söhne überleben. So, das erste Bild der Großfamilie wird gegeben und was macht er? Ein Versöhnungsopfer, ein Dankesopfer feiern für die Errettung. Dann geht es weiter mit Abraham. Abraham wird herausgerufen aus seiner Familie und er bringt ein Bundeszeichen, ein Bundesopfer. So, was macht er? Was muss er machen? Sich beschneiden. So, warum dort? Warum das? Ja, das ist die nächste Generation, die Sexualität, die Fruchtbarkeit. Gott sagt, das musst du mir schenken. Ja, deine Fortfahren, deine Vaterschaft. So, also eine sehr, sehr wichtige Sache. Und er hadert. Es kommt kein Kind. Er bleibt unfruchtbar. Und an alles ein Hinweis darauf, dass es auch geistlich gemeint ist. Es ist eine neue geistliche Familie wird erstehen. So, dann geht es weiter mit Mose. Sie kommen, sie fliehen durch eine Hungersnot, alles das, was Gott erlaubt, nach Ägypten. Und sie kommen in Kontakt mit einer Hochkultur, mit einer sehr, sehr interessanten, ja, wie ich mal sagen, multikulturellen Situation. Sie haben dort Pyramiden, sie haben Götter, Götzen, sehr, sehr dämonische Dinge. Also nur eine Nebenbemerkung. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber falls ihr Kontakt habt zu Freimaurern, gleich verabschieden. Die haben ganz viele Dinge übernommen von ägyptischen dämonischen Kulten. Das ist ein Geheimkult, ein formeller Pakt mit dem Teufel. So, das dauert bis 4 Generationen, bis dieser Fluch gebrochen ist, falls ihr dort irgendwo involviert seid. Das wird eine Riesenbelastung für eure Familien, das kann man nicht einfach wegbeten. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Also, das muss man aussühnen. Durch Gebet, 4 Generationen. Also das möchte man unseren Kindern nicht zumuten, gleich verabschieden. Jedenfalls, der Mose führt das Volk heraus. Und was ist passiert? Die Ägypter haben die männlichen Nachkommen umgebracht. Es gibt kaum Männer, es gibt kaum männliche Nachfolger. So, sie sind in einer Leitungskrise und dann kommt Aaron und Mose, und Mose schnappt sich in Aaron, seinen Verwandten, weil er schlecht sprechen kann. Er stottert. Er ist aber sehr gut ausgebildet. Die vermuten heute, dass es eine Art General war, weil er in der pharaonischen Familie groß geworden ist. Und die wurden meistens zu Militärleuten ausgebildet. So, und was macht er? Er bringt das Pascha-Fest, das Pascha-Opfer da. So, und die Männer bekommen wieder hier wie auf dem Bild eine also eine Priesterrolle. Sie müssen das Opfer darbringen, wie auf dieser Einladung dargestellt. Das wird nochmal wiederholt, besser gesagt, es klappt nicht mehr in der Wüste. Was machen sie? Sie machen ein goldenes Kalb. Sie gehen zurück nach Ägypten im Geiste. Das ist eine typische Reaktion für Drogenabhängige, Alkoholiker, so ein Rückfall. Ich falle zurück in alte Muster. Ja, so, und es gibt mir erstmal Sicherheit. Das neue Land, ich kenne mich nicht aus, aber hier in der Sünde, das kenne ich. Das hat mich irgendwie getröstet, ja. Und das ist meistens eine sehr, sehr schlechte Idee, ein Rückfall. Und es braucht lange, wieder hochzukommen. So, und was passiert? Sie verlieren in der Wüste nach diesem Vorfall die Gabe des Opferbringens, dass jeder Familienvater das Opfer bringen darf. Und es kommt eine Priesterklasse, die Leviten. Das sind so Diakone. und dann eben diese Priesterklasse. Und das ist aber auch eine problematische Gruppe. Braucht nicht weit schauen. Schaut mich an. Also mit den Priestern gibt es Probleme. So, aber da werden wir nochmal drauf kommen. Jesus erweckt sich eine ganz neue Priesterklasse. So, jetzt haben wir erstmal hier einen kleinen Zusammenbruch bei Mose und er fängt an, diese Priesterklasse zu bilden im Auftrag Gottes. Sie sollen stellvertretend für das ganze Volk die Opfergabe bringen im Tempel. Jetzt kommt David und er, will ich mal sagen, verschönert den ganzen Opferkult, den Tempelkult, was wir heute gehört haben von dem Propheten Jeremia. So, das wird aber auch, wie ich mal sagen, durch Salomo bekommt es auch ein richtiges, schlechtes Geschmäckle, sagt man hier, ne, glaube ich. Er hat irgendwie über 700 Ehefrauen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie heißt du? Das Jahr hat ja nur 365 Tage, also stellt euch mal vor, ihr seht eure Frau alle 2 Jahre nur. Also vielleicht ist das der beste Tipp für eine gelungene Ehe. Nee, also da werden wir noch morgen drüber sprechen. Also eben jedenfalls ist das eben ein Riesenproblem, diese ganzen Frauen, das ist ein Sexaholiker sozusagen. So, und das wird ein totales Durcheinander und das ganze Volk Israel, das ganze Land wird geteilt. Es beginnt nochmal ein ganz neuer Leidensweg. Und bis Jesus kommt, gibt es keinen richtigen Propheten. Es kommt zu einer richtigen Krise. Es werden Richter eingesetzt, viele Frauen, Richterinnen. Und warum diese Frauen? Weil die Männer total versagt haben. Totales Durcheinander. So, Gott beruft die Frauen, die müssen die Sache einigermaßen regeln. Und bis eben Jesus kommt. So, das ist interessant. Also es ist ein bisschen wie vielleicht zu Hause. Viele Sachen habe ich verpasst als Mann. Die Frau hat es übernommen. Und jetzt, okay. Wie geht's weiter? Wie kommen wir wieder in die Ordnung? So, und Jesus, der Priester schlechthin, das Opfer, der Tempel, der Altar, das Opferlamm, der Priester, Gott, alles zusammen in einer Person, ist unglaublich. Er schließt den neuen ewigen Bund. Nur Gott konnte diesen Job übernehmen. Adam, Noah, Abel, Abraham, Mose, David, alle scheitern. Mehr oder weniger. Und Jesus kommt, Gottes Sohn, Gott selbst, und er bringt das Opfer des neuen Bundes, der Versöhnung mit Gott dar am Kreuz. Und er gibt uns diese Rolle. Wir sind Priester, Könige, Propheten. Und das ist hauptsächlich erstmal an Männer gerichtet. Das ist nicht irgendwie frauenfeindlich, weil die Frauen das schon lange kapiert haben. Aber wir haben Probleme damit, Leitung zu übernehmen, Führung zu übernehmen. Wir sind ja so demütig, wir sind ja so schüchtern. Ist alles okay, wir sitzen ganz hinten, vielleicht noch auf der Empore ganz hinten, in der Familie auch, wir lassen die Frau das machen. Klappt doch wunderbar. Wir können uns ausruhen, wir können ein tolles Hobby haben, wir können Spiele spielen. Besser geht's doch nicht. Also. Und Jesus beginnt eine ganz neue, besser gesagt mit Josef zusammen, eine ganz neue Kultur, eine Mentalität der Männlichkeit zu formen. Und da ist Keuschheit ein ganz wichtiger Punkt dabei. Alle, die mit Jesus gelebt haben, müssen zumindest in kurzer Zeit oder in einer gewissen Zeit, Josef, Leben lang keusch leben. So, und das ist eine wichtige Sache, damit wir uns selbst kontrollieren können. Wir wissen, was die Lust machen kann. Diese diese Laster, die sieben Todsünden. So, Lust ist noch nicht mal das Schlimmste. So, wir denken ja, oh, das müsste ganz oben stehen. Das Lust steht fast ganz unten. Die Wüstenväter haben ganz oben auf die Liste Völlerei gestellt. Völlerei. Also das Erste, was der Dekan Ignaz mir gesagt hat, Mensch, du bist ja gut genährt. Und da habe ich gesagt, das sind alles Muskeln. Aber stimmt natürlich nicht, das sind Muskeln, Wurst und Bier gemischt, alles. Ne? Manchmal ist es gut, so einen Hinweis zu bekommen. Ja, ich muss was machen. Aber es geht nicht nur ums Essen. Zu viele Nachrichten, zu viel Reisen, zu viel Musik, zu viel Bilder. Also eigentlich von allem zu viel. Ne, das ist, wir brauchen wieder Askese. Deswegen ist Exodus 90 so beliebt. Über 1000 Männer in Deutschland alleine machen Exodus 90, weil die merken, irgendwas stimmt nicht. Ich bin zu fett, zu faul. So, und da haben die Wüstenväter kapiert, irgendwie ist Völlerei so ein Dominostein, der viele andere Steine bewegt. Lust, Faulheit, Stolz, ja, Habsucht, alles das. So, nur als Nebenbemerkung, ja. Also wir haben Arbeit zu tun. Und den Blick zurück auf die Familie. Jesus kommt, deswegen machen wir morgen ganz bewusst einen Familientag. Und er gründet seine Kirche, seine Erneuerung, seine Erweckung in der Familie von Nazareth. Dort beginnt alles. Die Familie ist die Revolution schlechthin. Die beste Idee Gottes. Da werden wir morgen noch mehr drüber nachdenken. Aber nur so als Hinweis. Und er pflanzt diesen Mann als Familienvater dort ein. Und das beste Beispiel ist Josef. So, Maria könnte sagen, hey Josef, mir ist Gabriel erschienen. Ich bin die Mutter Gottes. Alle Nationen werden mich selig preisen. Alle hören auf mein Kommando. Du machst das, du machst das. Ich gehe arbeiten, du bleibst zu Hause, du machst dir sauber, ich mache das. Von wegen flüchten, nein, wir bleiben hier, mir gefällt es hier in Bethlehem. So, sie weiß, dass der Mann Josef eine ganz natürliche Gabe bekommen hat, zu beschützen, zu versorgen. Und sie lässt ihm diesen Platz. Beschütze mich, versorge mich. Und Josef wird immer männlicher. Ja, ich habe meinen Platz. Hier bin ich. Hier darf ich sein. Ich habe eine Verantwortung. Ich habe einen Job. So, und das ist eine Sache, die in unserer Gesellschaft wirklich fehlt. Die jungen Männer wissen nicht mehr, was ist meine Aufgabe. Und die Gesellschaft sagt, spiel deine Spiele, bleibe Teenager, weil so ein richtiger Mann gefährlich wird. Bleibe eigentlich eine Frau. So, und Jesus, er ermutigt erstmal mit Josef, aber auch die Apostel und dann die ganze Kirche. Eigentlich ist die katholische Kirche eine große Männerbewegung. Das ist ja der Dorn im Auge von vielen, dass Männer direkt per Amt in die Leitung kommen, egal ob die gut sind, ob die schlecht sind, da wird schon hingeguckt, dass die gut sind, aber nicht alle sind gut, das wissen wir, aber der Mann hat erstmal seinen Platz, das ist dein Job, lerne Verantwortung zu übernehmen. So, und das geht dann geistlich weiter. Bring das Opfer da. Du zündest die Kerze an. Du rufst zum Gebet. Du beginnst die Fürbitte für deine Familie, für deine Kinder, für deine Frau, die vielleicht ausgezogen ist. Keine Seltenheit mehr heutzutage. So, getrennt. Nein, wir lassen uns nicht scheiden, aber wir leben getrennt. Ich brauche mal eine Pause von meinem Mann. So, und dann hängt der Mann da. So, aber dann kommt diese Rolle. Jetzt sühne ich, jetzt bete ich. Oder die Kinder, die verabschieden sich. Hey, ich lasse jetzt mein Geschlecht umwandeln und ihr redet mir nicht rein. Ich mache, was ich will. Ich habe das Okay vom Psychologen. So, und die Krankenkasse bezahlt mir alles. Jetzt mache ich das. So, was macht ihr? Ihr betet, ihr beginnt zu beten wie der barmherzige Vater und ihr beginnt, das Mastkalb zu füttern für die feierliche Rückkehr eurer Kinder. So, das ist eine tolle Aufgabe, die wir haben als Väter und ich in der geistlichen Weise, aber es ist auch sau schwer, sagen die Schwaben. Also es ist auch schwer. Es ist wirklich nicht einfach. Und man könnte depressiv werden. Ich bin gescheitert, zu vieles hat nicht geklappt in meinem Leben und so weiter. Und was macht Jesus? Er stirbt am Kreuz. Totales Scheitern. Also mehr Scheitern geht nicht mehr. Und daraus, aus diesem völligen selbstlosen Opfer und dieser höchsten Feindesliebe entsteht neues Leben. Ein Neuanfang für die ganze Welt. Es gibt kein Zurück mehr. Egal, was die machen. Ich habe schon die Freimaurer genannt und die machen auch ein bisschen Krach und so weiter, ja, man denkt, oh, alles ist verloren, weil wir können gegen diesen Goliath nicht ankämpfen. Nee, der Sieg ist gewonnen, aber in Christus. Er hat den Sieg gewonnen, nicht ich. Und da müssen wir immer wieder ins Gebet, in die Anbetung, wir müssen uns inspirieren lassen, Herr, stärke mich in das Wort Gottes. Und Gott ist nur ein Gebet entfernt. So ein Gebet ist nicht nur alles schön säuberlich, sondern es gibt ja auch Fluchpsalmen. Die stehen dort nicht umsonst. Naja, weil es manchmal geht es einem so. Ne? Und was macht diese Wut in uns? Die Wut, es gibt auch einen heiligen Zorn, der stärkt uns zum Handeln. Jetzt packe ich das an, jetzt ändere ich was. Wir haben einen Begleiter gehabt in New York, der hat vielleicht mindestens 50 Brüder begleitet, als geistlicher Begleiter, ein sehr, sehr guter Priester. War so die rechte Hand vom Vater Benedikt, unserem Hauptgründer. Und die hatten ein Haus speziell für Priester, die in Schwierigkeiten waren. Und viele von uns sind in Schwierigkeiten und da sind wir hingegangen und ich habe auch bei ihm ein paar Jahre in Begleitung und dann habe ich ihm erzählt, ich habe Probleme mit Stolz, ich habe Probleme mit schlecht über andere reden, ich habe Lust und Völlerei und alles, ne? Und er hört sich das alles an und dann sagt er nur ein Wort: Change. Ich übersetze: Verändere dich. So, und das ist die Botschaft vom heutigen Tag. Egal, was wir mitbringen, aber, und das ist das, warum uns die Engel so beneiden, wir können uns ändern. Bekehrung ist möglich. Die Welt ist vielleicht im schwierigen Zustand, aber wir brauchen nicht die Hoffnung verlieren. Bekehrung ist möglich, Veränderung ist möglich. Wollen wir darum bitten, wollen wir Mut fassen, wollen wir uns inspirieren lassen von so vielen guten Zeugnissen heute. Ich bin so dankbar, dass wirklich viele sich losgeeist haben von ihrer Scholle oder den weiten Weg gemacht haben. Und dass wir heute diesen gemeinsamen Tag begehen können in dieser wunderbaren Kirche, umgeben von diesen wunderbaren Heiligen und ihren Reliquien. Und euch auch, die Heiligen, wie der heilige Paulus das gesagt hat. Ja, die Heiligen in den Gemeinden, in den Familien. So, wir packen vielleicht vieles nicht so, wie wir das wollen, aber vieles packen wir. Vieles haben wir sehr gut hinbekommen. Wir sind auch kleine Heilige. Also, das können wir einfach mal so auch so stehen lassen. Und jetzt geht's eben weiter. Der nächste gute Schritt. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.